Erfolgreich, der Fantasy Podcast.
In dieser Folge stellt Richard sein neues Format Erfaldreich für Einsteiger vor, in welchem er Wissen über die Länder von Erfaldreich vermitteln möchte. Unterstützt wird er dabei in dieser Folge vom bekannten Schuster Mika Leger, den ihr schon aus Folge 2 kennt. Zum Einstieg mit diesem Format erklärt Richard die Geschichte der Vereinigten Grenzreiche, wie sie sich vereinigt haben, was es vor den Vereinigten Grenzreichen gab, wie das politische System mit König und Parlament entstanden ist und wie die Regeln in der Politik der Vereinigten Grenzreiche sind. Viel Spaß! Herzlich willkommen, ich bin Richard Groß und ich treffe mich heute wieder mal mit Mika Leger.
Hallo Richard, unser zweites Treffen.
Genau, der Anlass ist ja jetzt, um das auch einmal für die Zuhörenden transparent zu machen, also dass du ja aus Midos kommst und deswegen nicht so ganz viel Ahnung von der Politik der Vereinigten Grenzreiche so hast.
Ja, in meiner Werkstatt kriege ich da wenig mit und bei meinen Besuchen im Regierungsgebäude natürlich auch nur das, was für meinen Beruf wichtig ist.
Genau. Und deswegen dachte ich, machen wir jetzt hier mal so eine kleine Geschichtsstunde, wie sich so das politische System in den Vereinigten Grenzreichen geformt hat, wo das alles so herkommt und so einen kleinen Abriss davon gucken wir dann gleich einfach mal, wie weit wir kommen.
Genau, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir da ein bisschen was erzählen willst, weil, wie gesagt, ich weiß darüber gar nichts. Ich, aus Midos kommend, weiß ich nur, dass wir diesen großen Nachbarn im Westen haben, aber was sich dahinter verbirgt, das, erzählst du mir vielleicht jetzt gleich.
Genau. Wir sind jetzt hier übrigens diesmal nicht in deiner Werkstatt, sondern hier in meinem, bei mir zu Hause, in meinem kleinen Studio, wie ich es versuche jetzt mir einzurichten.
Ja, du hast mich eingeladen. Vielen Dank dafür nochmal.
Gerne. Genau. Und ich habe hier halt, um das mal so für die Leute, die sich vielleicht auch für die, Technik dahinter interessieren, ich versuche jetzt gerade so diesen Raum hier so zu gestalten, dass das möglichst guter Ton bei den Ohrwürmern ankommt und dass das alles möglichst gut klingt. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass wenn man so ein paar Fälle an die Wand hängt, dass das schon echt eine Menge hilft und dass es ein bisschen besser klingt. So, das sind so die ersten Schritte.
Wohnen die Würmer auch hier? Züchtest du die hier in dem Raum?
Ich selbst züchte die gar nicht, sondern ich habe da einen Lieferanten quasi.
Ja, das ist eine Bezugsquelle. Aber die bewahrst du hier auf in dem Raum?
Genau. Die sind hier in diesem Raum und dann lasse ich die dann hier, da sind die eigentlich dann auch die ganze Zeit und also entweder sind sie halt da oder gerade unterwegs zum Hörer oder zu den Hörenden und dann ist halt da immer gerade drin, was drin ist. Also es kann auch mal sein, dass vielleicht irgendjemand seinen Ohrwurm dann nicht mit der aktuellen Folge bekommt, weil er sich irgendwie verflogen hat, aber da kann immer mal was schief gehen.
Und diese Fälle hier an der Wand, die helfen dabei, dass es besser klingt? Wie ist das zu verstehen?
Ja, verstehen tue ich das auch nicht so ganz. Wurde mir so ein bisschen von auch meinem Freund an der Uni so erklärt, dass man damit irgendwie ein bisschen mehr, so ein bisschen diesen Hall aus dem Raum rauskriegt, dass das alles nicht ganz so hallig und so klingt, als wenn man jetzt irgendwie in der Höhle, sondern einfach ein bisschen sauberer Ton, weil das irgendwie den Hall irgendwie aufsaugt oder so. Ich experimentiere jetzt auch ein bisschen damit rum, wie ich jetzt hier den Aufnahmekolben positioniere, ob man den vielleicht ein bisschen dreht, ob man den in die Mitte des Raums stellt oder lieber am Rand oder so, ob das irgendwas ausmacht, aber da habe ich jetzt auch noch keine ganz guten noch keine großen Unterschiede bemerkt. Also ich glaube, mit den Fällen fährt man schon erstmal ganz gut.
Sie können vielleicht mal bei dem Tisch auch nochmal Luftholz ausprobieren. Da habe ich bei den Schuhen sehr gute Erfahrungen gemacht mit Geräuschreduktion.
Ja, Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Ist aber nicht ganz billig, sage ich Ihnen gleich. Aber wir waren beim Du, Richard.
Genau, das dann hier zum Studio. Brauchst du noch was oder wollen wir direkt loslegen?
Ich habe mir hier, wenn es in Ordnung ist, habe ich mir noch ein Glas Wasser vorhin geholt bei dir, damit mir gleich die Kehle nicht so trocken wird. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was du zu erzählen hast und würde mich jetzt erstmal hier genüsslich zurücklehnen und auf diesem doch recht bequemen Sessel gemütlich machen.
Okay, also dann fangen wir einfach mal an. Die Geschichte der Vereinigten Grenzreiche, also das Land heißt halt so, weil es vorher verschiedene Reiche waren und nicht nur eins. An der Zahl waren es drei Grenzreiche, wobei man da jetzt auch so ein bisschen streiten kann, weil zwei dieser Grenzreiche auch mal vorher zusammengehört haben. Und zwar besteht es im Grunde einmal aus Marchia, was dann später noch getrennt war in Nordmarchia und Südmarchia, und aus Matanien. Matanien ist ja das jetzige Südreich, also der Südteil des Reiches, während ja Marchia halt den Nordteil einnimmt, wobei Matanien auch flächenmäßig das deutlich größere Gebiet abdeckt.
Und welches Reich früher hatte dann die Grenze mit Midos gemeinsam?
Das war Marchia. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum Punkt, weil Marchia genauso wie Matanien einfach ja sehr strukturschwach war. Das war irgendwie kein ja sehr wichtiges Reich. Die hatten kein nennenswertes Militär, waren einfach ja für die umliegenden Länder, stellten die keine große Bedrohung dar, aber waren auch irgendwie nie so ressourcenmäßig oder auf andere Weise interessant, als dass man da jetzt hätte große Eroberungspläne gegen haben können, weil die Länder drumherum auch so ein paar andere Kriege zu führen hatten, wie zum Beispiel der Krieg zwischen Midos und dem Kronreich.
Das ist ganz weit im Osten, ne?
Genau, also das Kronreich ist im Grunde auf der anderen Seite dann vom ehemaligen Marchia. Also da bildet im Grunde Marchia, hat da die Grenze gebildet zwischen Midos und dem Kronreich. Das war genau dazwischen.
Von Midos ist alles ganz weit im Osten.
Das ist vielleicht auch eher so die Sicht von den Leuten aus Midos.
Ja, eine andere kann ich leider nicht bieten, werter Richard.
Ja, aber es gibt natürlich westlichere Länder. Aber gut, den Ost-West-Streit machen wir jetzt mal nicht mehr auf als nötig.
Nein, ich kenne, wie gesagt, nur so wenig im Osten, weil ich nicht so viel rausgekommen bin. Deswegen höre ich dir gebannt zu. Erzähl.
Ja, also genau das. Ja, Kronreich war mit Midos im Krieg und dann haben sich diese beiden Länder halt ja bekämpft und auf einmal war Marchia strategisch wichtig, weil das ein Land war, wo zumindest die Truppen durchkommen mussten, ne, wo man vielleicht auch seine Truppen drüber versorgen musste, weswegen dann das Kronreich den nördlichen Teil Marchias besetzt hat und das dann aber auch auf eine relativ rabiate Art und Weise, sag ich mal. Also sie haben im Grunde zum Südteil von Marchien haben die alle Wege irgendwie unter Kontrolle gehabt, haben da niemanden durchgelassen, haben ja alle relevanten Befestigungsanlagen besetzt und alles einfach mal eben so übernommen. Die ja Marchia oder vor allem jetzt halt Nordmarchia hat sich da auch nicht wirklich gegen gewehrt, einfach weil sie gesagt haben, wir lassen sie lieber einfach mal durchlaufen, als da jetzt einen großen Kampf anzuzetteln, weil wir das sowieso nicht schaffen, also da sowieso keine großen Chancen haben. Natürlich gab es immer mal wieder ne, einzelne Adlige, die dann versucht haben, irgendwie kleinere Armeen aufzustellen und gegen das Kronreich dann sich zu verteidigen, aber das hat nie so wirklich funktioniert, weswegen dann die Adligen alle vertrieben wurden. Oder viele vertrieben wurden oder halt sich auch einige versteckt haben und dann einfach sehr unwichtig waren. Und damit war Nordmarchia auch dann abgetrennt vom König und damit, also der halt in Südmarchia seinen Sitz hatte. Und damit war die gesamte politische Struktur des Landes so ein bisschen weg. Also das Land war komplett auf sich selbst gestellt und musste sich selber neue Strukturen finden, wie man denn jetzt das Leben, ich sag mal, um die Besatzung des Kronreichs herum organisiert.
Und wie ging es meinem Land dabei, also dem Land, aus dem ich komme, Midos? Wie hat sich das da geschlagen?
Ja, Midos hat es halt im Kronreich gleich gemacht und hat dann den Südteil von Marchia besetzt.
Ah, da haben wir auch eine nicht so rühmliche Rolle gespielt anscheinend.
Ja, aber ihr wart ein bisschen cleverer. Ihr seid dann nämlich nicht einfach durchmarschiert und habt einfach mal besetzt, was ihr wolltet, sondern ihr habt das, ich sag mal, mehr oder weniger ordentlich mit Marchia abgesprochen. Also auch, weil ne, auch Südmarchia klar war, dass sie jetzt nicht wirklich eine Chance hätten, sich gegen Midos zu wehren, haben die dann einfach gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier unsere Befestigungsanlagen nutzen, wir gehen euch möglichst aus dem Weg und ja, leben quasi neben euch her. Was für Südmarchia halt den Vorteil hatte, dass sie ihre gesamten Strukturen weitestgehend behalten konnten und sie halt parallel zu Midos benutzt haben. Das heißt, da blieben die Adligen an der Macht. Die waren zwar geschwächt, dass sie auf einmal in einem besetzten Land leben und irgendwie tut niemand was dagegen, aber sie konnten sich halt so trotzdem noch halten, weil es keinen Grund gab, sie zu vertreiben für Midos.
Aber eine Besatzung war es nichtsdestotrotz. Also eine rühmliche Rolle haben wir da nicht gespielt als Midos.
Nö, schön war das nicht, das stimmt. Aber das ist halt Krieg, das ist ja irgendwie nie so, ich sag mal, wer im Krieg eine rühmliche Rolle spielt, das ist ja, sind ja auch dann eher so die Ausnahmen.
Ein wahres Wort. Wie lange ist das eigentlich her?
Ja, so hundertprozentig muss ich sagen, kann ich das gar nicht mehr beziffern. Das sind so ganz grob um die 300 Jahre muss das jetzt schon fast her sein. Also es ist schon eine Weile her. Was ja auch, wenn man sich den heutigen Stand der Vereinigten Grenzreiche anguckt, auch logisch ist, weil diese Entwicklung ja von so einer Situation in so ein ja doch recht mächtiges Land, das dauert natürlich auch seine Zeit.
Also ich fasse nochmal zusammen. Midos hat Südmarcher besetzt und das Kronreich Nordmarcher. Mhm. Aber dann gab es noch ein drittes Land. Also die Grenzreiche bestehen noch aus drei Reichen. Was war denn dieses dritte Land nochmal?
Das war Matanien. Und Matanien, das war halt da so ein bisschen außen vor, weil das war im Süden, war jetzt auch weder für das Kronreich oder für Midos wirklich interessant. Es war auch eher so, ja, also formal gesehen war es ein Reich, aber die hatten auch immer sehr starke Probleme, ihr eigenes Territorium zu kontrollieren. Einfach weil das sehr groß war, aber Matanien sehr, ja, jetzt auch nicht militärisch sehr stark war und insgesamt auch nicht sehr reich war. Weswegen es da sehr viele Dörfer und so gab, die sich als unabhängige Dörfer und auch als unabhängige Völker verstanden haben, die sich also überhaupt nicht dem Königreich von Matanien untergeordnet haben. Das heißt, wenn jetzt heute so die Leute aus dem südlichen Grenzreichen noch irgendwas von ihrem alten, ja, ihrem alten Reich erzählen und das war ja damals alles so toll und alles so schön und sie wollen wieder ein Königreich werden, dann ist das schon etwas ja sehr überzogen, weil es war nie wirklich ein Königreich von der Struktur her, weil einfach da viel zu viel, also weil das einfach nicht zu kontrollieren war von dem Land selber.
Verstehe, also da wird dann rückblickend auch manches verklärt, wenn ich dir jetzt so folge.
Genau, also wenn man sich jetzt so anguckt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber welche Parteien so gerade jetzt im jetzigen Süden, also im ehemaligen Matanien auf dem Gebiet, so mächtig sind und so gut gewählt werden, da wundert man sich teilweise, weil die halt ja wirklich glauben, die waren mal bitte schon ein großes, mächtiges Volk und das stimmt halt einfach nicht, sondern das war immer sehr zerstückelt und ich sag mal immer das, wo sich der König gerade drauf konzentriert hat, da konnte er auch dann irgendwie die Kontrolle drüber haben, aber wenn er dann seine Truppen von einem Ort in den nächsten abgezogen hat, waren in dem Ort, wo er vorher war, hat auch wieder auf einmal keiner mehr auf ihn gehört. Also da war nie wirklich Kontrolle da.
Ich bin ja doch eher ein Mann der Zukunft und ich stelle immer wieder fest, das ist dann doch besser, wenn man sich auf Dinge kontrolliert, die man noch beeinflussen kann, als rückwirkend zu agieren.
Ja, auf jeden Fall. Sich da jetzt irgendwie in die so alte Sachen zu versteifen, aber ich glaube, da kommen halt, also, ja, weiß ich nicht, das ist halt irgendwie was bei vielen Leuten, glaube ich, verfängt, weil früher war halt immer alles besser.
Aber wie kommt jetzt aus diesem Konflikt die Vereinigung zu den drei Grenzreichen? Also momentan ist ja eigentlich nur sehr viel Konflikt und Krieg und Widerstand in deiner Geschichte.
Ja, da können wir jetzt eigentlich, müssen wir eigentlich schon fast wieder zurück nach Marchia gehen inhaltlich, also in den mittleren bis südlichen Teil der Vereinigten Grenzreiche. Und also wieder zum Krieg zwischen Kronreich und Midos, weil der war dann irgendwann vorbei, aber Marchia war halt noch gespalten. Ja, und da hatten sich halt jetzt verschiedene Strukturen etabliert in Nordmarchia. Also Südmarchia war einfach genauso das Königreich wie vorher, hatte auch eigentlich den Anspruch, dass Nordmarchia sich ihnen einfach vorbehaltlos wieder komplett anschließt. In Nordmarchia war das aber anders. Also Nordmarchia, da hatten sich während der Besatzung durch das Kronreich eigene Strukturen herausgebildet, die zum Teil auch so ein bisschen, ich sag mal, basisdemokratisch irgendwie waren. Also ne, jedes Dorf musste irgendwie miteinander, mit sich selber klarkommen. Es gab auch kaum noch Adlige, weil die meistens vertrieben wurden. Ja, und deswegen haben sich an vielen Stellen so kleinere demokratische Strukturen durchgesetzt, die dann aber nach dem Krieg, nach der Besetzung vor allem, wurden die dann von alten Adligen, die wieder zurückkamen nach Nordmarchia, wurden diese demokratischen Strukturen zum Großteil wieder eingefangen, dass sie sich nicht durchsetzen konnten. So auf kleineren Ebenen halten die sich noch. Also bis heute gibt es da so in kleineren Dörfern und so, ich sag mal, Gemeindesitzung, Gemeinderäte und so, die dann gucken, dass sie das alles nach Mehrheitsentscheid irgendwie bestimmen, wenn irgendwelche wichtigen Sachen anstehen. Aber auf großer Ebene haben sich dann die Adligen das wieder zurückgeholt oder auch teilweise dann neues Gebiet aneignen können. Und die wollten aber dann das dann nicht mit Südmarchia wieder teilen, also wollten sich dann nicht dem König unterordnen und haben, dann hat sich halt da ein eigener König und damit ein eigenes Reich herausgebildet.
Okay, das heißt, da ist tatsächlich durch die Besatzung, durch den Krieg etwas Neues entstanden, was vielleicht auch für die Bewohner ein Vorteil war, kann man das so sagen? Sind die jetzt glücklicher mit der neuen Regierungsform?
Also ich sag mal, gerade in den Dörfern und so So, wenn die Versorgung, also solange die Versorgung gesichert war, war man vielleicht sogar während der Besatzung des Kronreichs in Nordmarchen noch am glücklichsten, weil man sehr viel Einfluss hatte einfach. War natürlich auf anderer Seite schwierig, weil das Kronreich nicht sonderlich sorgsam da umgegangen ist, und wenn die irgendwie, keine Ahnung, ne, irgendwie was zu essen brauchten, dann haben sie sich's auch einfach genommen, deswegen war es schwierig. Aber so der Zusammenhalt war sehr gut, weil auf der einen Seite hatte man irgendwie so einen gemeinsamen Feind und gleichzeitig aber auch ein demokratisches System, in dem verschiedene kleine demokratische Systeme, in denen die Leute dann auch merken konnten, dass sie Einfluss haben und dass sie was in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt gestalten konnten.
Verstehe.
Dadurch, dass sie jetzt, also nach dem Abzug und dadurch, dass es dann wieder komplett in eine Monarchie umgeschwungen ist, ging ihnen das halt ein bisschen verloren. Also denen geht es dann nicht unbedingt besser, weil ja der neue König natürlich auch nicht unbedingt diese demokratischen Strukturen stützen wollte und die größtenteils dann auch wieder abgeschafft hat.
Ah, dann hatte ich das gerade falsch verstanden. Tatsächlich, diese demokratischen Strukturen, das war natürlich das Schöne für die Bewohner. Und jetzt wieder zurückgerollt zu werden, ja, das ist natürlich verständlich, klar.
Ja. Sie hatten einfach weniger Einfluss und das ist dann natürlich irgendwie eine bittere Erfahrung, dass ab dem Moment, wo man eigentlich frei ist, also als Land, ne, wenn man so wo ja auch viele noch das Verständnis dann hatten, so ja, das ist ein Land, das ist ein Volk irgendwie, und dann ist dieses Land befreit und dadurch wird jeder Einzelne aber irgendwie wieder unfreier. Das ist doch eine schwierige Erfahrung, die sich auch bis heute noch, die man auch heute noch an so politischen Einstellungen aus dem Land bemerken kann. So, während sich jetzt für Südmarchia halt eigentlich nichts geändert hat. Also Südmarchia war dann halt, ja, ich sag mal, die waren natürlich dann nicht gut zu sprechen auf Nordmarchia, weil denen sind da halt, ist auf einmal dann ein großer Teil des Territoriums weggebrochen, von dem sie gehofft hatten oder fest davon ausgegangen waren, das kriegen sie wieder nach der Besetzung. Aber das ist halt nicht passiert und deswegen waren die dann pissig. Das Problem war jetzt, das Land war ja vorher schon schwach, also Marchia war ja vorher schon nicht wirklich ein starkes Land, und durch die Teilung waren die jetzt noch schwächer. Und wenn man jetzt nochmal so ein paar Jahre weitergeht, dann muss man sagen, dass, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber beide Länder wurden dann halt regelmäßig irgendwie von Nachbarländern dann einfach mal überfallen, überrannt, auch irgendwie, die hatten Probleme mit Banditen oder irgendwelchen freien Adligen, die versucht haben, da irgendwie einzufallen und sich Territorium zu sichern, um ihren eigenen Staat zu gründen und so. Also das war echt ein bisschen schwierig, weswegen man dann nach einer Weile gemerkt hat, auch gerade nachdem der erste König von Nordmarchia dann auch schon mal gestorben war, das kann so nicht bleiben. Und man muss jetzt wieder an einer Vereinigung arbeiten und muss versuchen, das jetzt irgendwie hinzubekommen, dass sich das, dass das wieder ein Reich wird.
Weil man gemeinsam stärker ist, war das die Vermutung?
Genau, dass man gemeinsam sich wieder ein bisschen mehr wehren kann. Das Problem war, das hatte ja vorher auch schon nicht funktioniert. Also als Marchia ein Reich war, war es jetzt auch nicht so sonderlich stark, aber ich sag mal, zumindest noch schwächer konnte es nicht werden. Und das war halt alles dann davon getrennt, dass sich noch ein weiteres Reich eingemischt hat, nämlich Medissos. Das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, südlich von Midos, also ein bisschen südlich von deiner Heimat. Und Medissos ist so ein Land, ja, was sehr stark auf den Handel setzt. Also sie wollen einfach sehr viel, mit möglichst vielen Regionen Handel führen und haben so auch sehr viel Geld angehäuft und auch sehr viel politischen Einfluss. Und die hatten ein starkes Problem mit dieser Trennung von Marchia, weil sie keine sichere Route gefunden haben, mit der sie in den Osten konnten. Also keine sichere Handelsroute in den Osten, zum Beispiel zum Kronreich oder zur Paledischen Weite hatten. Und mit diesen Ländern deswegen keinen Handel führen konnten. Und das wollten die halt gerne anders haben und haben sich gedacht, wenn wir jetzt die Vereinigung von Marchia stärken und also die unterstützen und gleichzeitig das Land ein bisschen gut ausstatten, auch mit finanzieller Hilfe und so, dann haben wir da eine gute Möglichkeit, eine Handelsroute zu etablieren.
Hat man sich quasi einen Verbündeten geschaffen.
Genau, wobei auch da jetzt Marchia nicht wirklich als Verbündeter gesehen wurde im Sinne von, man will mit denen handeln, sondern Marchia war wirklich so ein bisschen die Zwischenstation, einfach, dass man da eine sichere Route in den Osten weiter hat. Also denen war Marchia eigentlich ziemlich egal, weil die auch gesagt haben, das lohnt sich nicht, mit denen zu handeln. So viel kommt da nicht bei rum. Aber jetzt gerade mit dem Kronreich, da hätte es sich halt schon gelohnt. Und deswegen wollten sie gerne durch das Staatsgebiet sicher durchkommen und sagten sich, wenn wir jetzt die Vereinigung machen, dann können sich die Verhältnisse da vielleicht so stabilisieren, weil ne, Krieg ist natürlich für den Handel immer ein bisschen schwierig.
Nicht nur für den Handel.
Ja.
Ja. Mhm.
Die wollten dann da durch. Haben das dann also sehr gut, gut finanziell ausgestattet, haben denen also wirklich finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Das alles auch, hatten dann Kontakt mit Herrn Dornenschild. Der Name wird jetzt hier jedem was sagen, weil das ist das jetzige Königshaus, die jetzige Königsfamilie.
Der sagt sogar mir was. Ich bin ja öfter im Palast und im Regierungsgebäude unterwegs und der Name fällt natürlich öfter, obwohl ich nicht weiß natürlich, wie dieses Geschlecht in Regierungsverantwortung kam.
Ja, genau. Und da ist nämlich der Trick, dass er eigentlich, also der erste König Dornenschild, das war halt ein Adliger, der viel mit Medissos zusammengearbeitet hat bei der Vereinigung von Marchia. Und dann haben die aber, also Medissos hat sich sehr auf ihn verlassen. Also sie haben im Grunde ihm sehr viel, ja, die Kontrolle über die finanziellen Mittel gegeben. Er hat, wahrscheinlich auch so ein bisschen mal unter der Hand irgendwie dem einen oder anderen Adligen was zukommen lassen, damit er bei der Vereinigung zustimmt und dass sich da nicht gegenstellt und dass das dann alles irgendwie möglichst reibungslos wie so eine Vereinigung ablaufen kann, dann halt auch abläuft. Gleichzeitig haben sie sich aber gedacht, ja gut, jetzt sind wir dann aber immer noch schwach, wenn das so weitergeht und wir sind auch noch abhängig finanziell von Medissos. Das wollen wir auch irgendwie nicht. Und hatten dann, und deswegen hatte der Herr Dornenschild hatte dann einfach die Idee, man könnte doch Matanien mit ins Boot holen. Also das jetzige Südgebiet von den Vereinigten Grenzreichen. Weil wenn die mit dabei sind, dann hat man halt die gesamte Ostgrenze einfach einmal komplett abgedeckt als ein Reich. Und damit hätte man dann auch Medissos in der Hand, weil man ihn natürlich dann für die Handelsrouten komplette Bedingungen stellen könnte.
Ah, okay.
Man wäre dann also fein raus, so ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man Matanien dazu, ne, so ein sehr regional, ja, so ein sehr stolzes Land dazu, sich den anzuschließen. War insofern einfach, dass Matanien halt, wie gesagt, selber nicht wirklich Kontrolle über das eigene Staatsgebiet hatte, komplett. Auch gerne mal von innen heraus, also von den Völkern, die auf eigenem Staatsgebiet wohnten, dann irgendwie angegriffen wurden. Gleichzeitig auch sie sehr schwach waren und von umliegenden Ländern auch gerne mal, es da auch mal Plünderungen in den Dörfern gab und so und sie sich deswegen da nie irgendwie richtig wehren konnten. Und sie haben sich dann halt einfach durch das Versprechen, dass man dann die komplette Region von Matanien dann wirklich mal ordentlich unter seine Kontrolle bringen könnte, haben sie sich dann locken lassen. Also der König hat zugestimmt, weil er sich davon einfach mehr Macht versprochen hat, weil er sagte, okay, ne, dann sind wir zwar nur eins von drei Reichen, die dann irgendwie vereinigt sind, aber dafür habe ich dann hier das größte Staatsgebiet und endlich auch Kontrolle drüber. Ich sag mal so, die Kontrolle über das Staatsgebiet haben sie jetzt, aber der König musste ins Exil gehen, weil seine eigene Familie ihn vertrieben hat und das immer noch, also wenn man sich das alte Königshaus da anguckt, also die Familie gibt's dann natürlich noch und die bezeichnen das heute noch als den größten Fehler, der jemals gemacht wurde und Vorfahren da würden sie am liebsten, glaube ich, aus ihrem Stammbaum rausstreichen, weil das einfach, ja, weil er im Grunde das Land aus deren Sicht verraten hat.
Schwierig, schwierig. Und wie ging es dann weiter?
Ja, Medissos war angepisst, muss man so sagen, als das dann klar wurde. Aber der Großteil vom Geld war verteilt und sie wollten jetzt, da kamen sie jetzt auch irgendwie nicht mehr raus. Deswegen haben sie sich ihren finanziellen Zusagen, die sie schon gemacht hatten, dann auch noch weiter sind denen noch treu geblieben und haben dann noch weiter finanziell unterstützt und haben sich gesagt, gut, das ist zwar jetzt nicht das, was wir wollten, aber es ist auch immer noch besser als die vorherige Situation und deswegen kann man da jetzt einfach mal mit leben. Und dann haben sich die Könige im Grunde drei Könige dann getroffen und versucht rauszukriegen, wer jetzt der neue König werden soll. Und das hat halt nicht so funktioniert, da konnten sie sich auf nichts einigen. Dann kam dann halt irgendwann dass man sich auf einen neuen König einfach einigen sollte. Das war dann halt der Dornenschild, der dann einfach irgendwie da war und so die logische Wahl war, weil irgendwie alle ihm noch am meisten vertrauten, weil er mit allen gute Beziehungen geführt hatte und die ganzen Verhandlungen geführt hatte.
Das heißt, er war der Nutznießer quasi dieser Fehde zwischen den einzelnen Bewerbern.
Ja, genau. Also ich sag mal, wenn man jetzt der Familie Dornschild glaubt, dann war das natürlich keine, nicht beabsichtigt, sondern er wurde gerufen und ist dann gekommen.
Natürlich.
Aber ich sag mal, König wird man jetzt auch nicht mal eben so.
Ja, da gehört schon ein gewisser Machtwille, glaube ich, dazu.
Ja, das passiert, glaube ich, nicht über Nacht. Also da muss man schon ein bisschen dahinter sein. Also, aber vermutlich hat er einfach die Chance gesehen und sie dann ergriffen. Und ja, der war dann König. Dann war die nächste Frage, was wird die Hauptstadt des Reichs? Da kamen im Grunde halt erstmal nur die jeweiligen Hauptstädte der vorigen Länder in Frage. Aber das wollte dann natürlich auch keiner, weil das ja eine indirekte Bevorzugung dieses Landes dann gewesen wäre. Und sie wollten ja irgendwie einen Ausgleich haben. Deswegen wurde dann Dornheim wirklich ganz sauber geplant und neu gegründet. Das heißt, dieses Land, diese Stadt gäbe es ohne die Reichsgründung gar nicht.
Ah, das ist quasi so eine am Reißbrett entstandene Stadt und jetzt nicht so traditionell gewachsen.
Genau, also ich glaube, da war schon vorher irgendwie eine kleinere Siedlung oder so, aber die haben wirklich dann, ich sag mal, viele Arbeiter dahin hingeschickt, hatten so ein kleines Arbeiterlager quasi gebaut, haben dann auch wirklich mit der Dornfestung angefangen, also die, der Palast, in dem der König heute sitzt, haben die gebaut, ne, aus diesem ja besonderen Nährstein, der dann da halt auch einfach an der Stelle war. Und deswegen, das war also auch ganz bekannter Baumeister, der sich darum gekümmert hatte und sich da sehr viele Gedanken zugemacht hatte. Und so, so ist dann diese Stadt hier entstanden. Und im Grunde war das ziemlich riskant, weil, nur weil du eine Stadt dahin baust, heißt das ja nicht, dass Leute dahin ziehen. Aber dadurch, dass das einfach wirklich auch für den Handel so wichtig war und so, sind dann doch relativ viele Leute dahin gezogen und die Stadt ist im Grunde immer weiter gewachsen. Deswegen haben wir jetzt auch diese zwei Stadtringe, weil sich da einfach von außen noch ein bisschen was angebaut hat mit der Zeit. Und das ist halt alles immer wichtiger geworden.
Sehen Sie, da wohne ich jetzt schon fast 3 Jahre hier und muss jetzt erst feststellen, dass diese Stadt hier gar nicht so, ja, so alt und von organisch gewachsen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern dass die ursprünglich ja so als neutraler Boden geplant war.
Ja, genau. Es ist halt wirklich komplett hier geplant. Das ist natürlich jetzt dadurch, dass sie noch größer geworden ist, als man eigentlich mal ursprünglich dachte, ist das dann sogar natürlich jetzt gerade der zweite Ring, sage ich mal, um die Stadt rum, ist dann doch natürlich gewachsen, mehr oder weniger. Aber im Großen und Ganzen ist das echt alles eine ziemliche Planstadt, wo man einfach nur Schwein hatte. Und deswegen ist es halt auch so kulturell durchmischt, weil das dann halt sehr wenig eigentlich durch die Bevölkerung der Vereinigten Grenzreiche bevölkert ist, sondern auch sehr viel durch Händler oder ja irgendwelche Leute, die eine neue Heimat gesucht haben, auch aus den umliegenden Gebieten, die sich dann hier irgendwie...
Sehen Sie mich an.
Ja, genau. Ne? Ist ja die Frage, wieso bist du hier? So, ne? Wahrscheinlich, weil das hier noch die Stadt ist, wo man mit aus einer anderen Kultur kommend noch irgendwie am besten irgendwie leben kann, weil das hier einfach sehr offen ist.
Ja, ich habe tatsächlich das, was du sagst, kann ich bestätigen. Also das war auch für mich der Grund, hierher zu kommen, weil ich eben meine Kenntnisse erweitern wollte und dieses ja offene und große und auch ein bisschen anonyme mich dann schon gereizt hat, hatte ich dir ja bei unserem Treffen schon erzählt.
Ja, genau. Und das ist so das, ja, so ein bisschen die Geschichte, wie dieses Reich entstanden ist.
Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt's denn Neider zur aktuellen Königsfamilie, die dann vielleicht sagen, okay, jetzt hat ja die Familie lang genug regiert, jetzt ist mal Zeit für einen neuen König?
Ich sag mal, es gibt viele, die sich insgesamt einfach ein anderes System wünschen. Ne? Also es gibt auch gerade jetzt noch Parteien, die der Meinung sind, man bräuchte das jetzt auch irgendwie alles gar nicht so mit dem mit der Vereinigung, die sollte man auch gerne mal wieder zurückdrehen. Ne? Gerade, wie ich schon sagte, im Süden, die ja dann einfach wirklich sehr davon profitiert haben, weil das jetzt auf einmal ein kontrolliertes Staatsgebiet ist mit ordentlicher Infrastruktur und vorher war das irgendwie so, die haben behauptet, sie sind ein Land, aber irgendwie waren sie es auch nicht. Aber wenn du die heute fragst, dann waren sie natürlich immer ein großes Land und würden gerne dahin zurück und würden die Vereinigung gerne rückgängig machen. Aber dass jetzt jemand, gleichzeitig ist es gerade im Norden so, dass die mehr Demokratie fordern. Also wir haben ja hier schon ein Parlament, so dass sich durchgesetzt hat, da kann ich vielleicht gleich noch zu erzählen, wie das zustande kam.
Gerne.
Aber die hätten halt gerne, dass der König ganz zurücktritt und dass das alles über die Demokratie, alles demokratisch geregelt wird. Was halt gerade im Norden dann halt viel Anklang findet, was natürlich auch auf die Geschichte, mit der Geschichte gut zu erklären ist, weil die halt auch wissen, wie Demokratie aussehen kann. So, und was das dann bedeutet, dass man mehr Einfluss hat.
Aber da wehrt sich das Königshaus natürlich vehement dagegen, vermute ich mal.
Ja, natürlich. Also die sind da sehr, sehr straight. Die wollen sich, dass sich da nicht so viel ändert. Nur wenn man sich jetzt dann halt dagegen, ja, wenn man so die regionalpolitische Einstellung anguckt, dann sind, ist im mittleren Teil des Reichs, also was man, was halt vorher Südmarcher war, da sind die zwar sehr für die Vereinigung, einfach weil die insgesamt natürlich mega davon profitiert, einfach extrem davon profitiert haben, aber auch gleichzeitig immer noch sehr für die für die Monarchie. Also die sagen im Grunde so wie es ist, so soll es bleiben. Mhm. So dieses Parlament, das ne, kann man jetzt so nebenher laufen lassen, aber eigentlich so ist schon der König, der soll alles kontrollieren und dann hat man auch irgendwie die meisten, den meisten Einfluss und das hat uns ja auch noch nicht geschadet, deswegen ist es auch gut so.
Okay, also doch nicht so ganz einfach für das Königshaus.
Genau, also du hast jetzt wirklich drei, mehr oder weniger drei verschiedene Strömungen. So, noch, also man kann es noch feiner granulieren, ne? Aber wirklich nach Region, diese alten Regionen haben alle ihre kleinen Präferenzen. Es führt natürlich auch zu komischen Allianzen, ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, ja, ich sag mal, dann doch wieder in die Parteien gehen, dann gibt es zum Beispiel die EFP, die Echte Freiheitspartei, und die halt im momentanen Parlament vertreten ist. Und die ist halt für die Souveränität der einzelnen Grenzreiche, also dass ne, die Vereinigung aufgehoben wird. Gleichzeitig gibt es aber da verschiedene Strömungen. Also es gibt sowohl Strömungen, die dann eher aus dem Norden kommen und sagen, ja, wir wollen eben, ja, dass sich die Reiche auflösen, aber dann halt auch in kleine regionale demokratische Systeme überführt wird. Also das sind dann so, ja, ich sag mal so ein bisschen Regionaldemokraten, die ihre, ihre kleinen Regionen dann demokratisch organisieren wollen. Gleichzeitig gibt es halt dann noch aus den südlichen Gebieten dann die, die sagen, nee, wir wollen einfach wieder zurück zu unserer alten Monarchie, aus unserem alten Gebiet und dann wird auch wieder alles gut. Also da, also eigentlich sind die Leute da sehr unterschiedlich von dem, was sie wollen, aber sie können sich halt darauf einigen, dass sie die Vereinigung nicht wollen. Deswegen hast du dann da eine Partei.
Oder die Vereinigung zurückdrehen wollen.
Genau.
Verstehe, verstehe. Hm. Das heißt, es ist eigentlich alles gar nicht so harmonisch, wie mir dann oft weisgemacht wird, wenn ich Maß nehme für meine Schuhe. Da rumort schon ein bisschen hinter den Mauern.
Sind die Politiker so, dass sie sagen, ja, im Grunde sind wir uns alle einig? Oder?
Ja gut, ich kriege jetzt wie gesagt nicht so viel mit beim Maßnehmen, aber natürlich versucht mir jeder der Politiker und ehrlich gesagt muss ich sagen, war ich auch nicht so tief in den Parteien drin, aber schon zu sagen, dass seine Sache eigentlich schon die beste ist und die so vorangeht und dass es dann doch immer ja eine sehr große Einigkeit in den Versammlungen herrscht, aber den Eindruck habe ich jetzt nach unserem Gespräch gar nicht mehr.
Das Ding ist auch, dass das Parlament insgesamt sehr schwach ist. Es kommt im Grunde daher, dass das Parlament nur gegründet wurde, vom, also auch vom König wirklich selber gegründet wurde, um den alten Königshäusern so ein bisschen die Macht abzugraben. Nämlich war da, das ja, also hatte der erste König und auch spätere Könige Dornschild halt immer das Problem, dass die alten Königshäuser dann doch noch recht mächtig waren, gerade im Süden. Ne, und die hatten einfach sehr viel Einfluss und konnten dann sich da immer sehr weit dann durchsetzen, weil auch die jeweilige Bevölkerung halt immer meinte, der spricht jetzt für mich und das ist irgendwie mein Stellvertreter. Und deswegen hat er dann einen relativ einfachen Trick gemacht und jetzt ein Parlament gegründet, was dann von den Leuten, von der Bevölkerung, von allen Bürgern gewählt wird. So, was natürlich jetzt auch nicht alle Leute abdeckt. Also nicht jeder ist gleich jeder Bewohner ist gleich ein Bürger. Aber ja, wenn man jetzt gerade jetzt in den Süden guckt, hat das natürlich schon dann sehr viel Einfluss gehabt, weil jetzt die Bevölkerung zum Teil auch glaubt, okay, ne, der im Parlament, der spricht halt jetzt für mich. Und was so das alte Königshaus sagt, das ist mir dann auch relativ egal, weil die haben dann ihre eigenen Interessen. Und somit konnte der König dann einige ja Sachen dann einfach über das Parlament laufen lassen. Also hat zum Beispiel Entscheidungen, die er eh treffen wollte, dann einfach noch einmal vom Parlament bestätigen lassen. Und damit war er dann fein raus und konnte irgendwie sagen, ja, das ist ja sogar ganz groß demokratisch und das Volk will das. Und deswegen konnten dann die alten Königshäuser auch gar nichts mehr dagegen sagen.
Aber es ist eher so ein Alibi-Parlament dann.
Genau. Das setzt, erkennt man auch jetzt noch daran, dass es relativ wenig Rechte hat. Aber es hat einige Rechte und gerade deswegen weil der König ist, weil es von den Königen auch immer gut genutzt wurde, hat es auch immer mehr Rechte dann zwischenzeitlich bekommen. Und ja, deswegen konnte sich das alles so ein bisschen ausbauen mit der Zeit. Also wenn ich mir das zum Beispiel mal wenn man zum Beispiel mal drüber reden will, was so ne, die Rechte des Parlaments sind, dann ist es zum Beispiel so, dass dass das Parlament bestimmt, wie die Wahlen abgehalten werden. Das heißt, da hat der König erstmal keinen Einfluss drauf. Durch die Hintertür natürlich schon, weil er bestimmt das Budget. Also er bestimmt, wie viel Geld da reinfließt in die Wahlen. Und wenn er denen nicht genug Geld gibt, dann kann das Parlament auch keine ordentlichen Wahlen abhalten. Hm. Aber zumindest, ne, wenn er ihnen das Geld gibt, dann bestimmt das Parlament, wie es ausgegeben wird.
Das heißt, den Haushalt dürfen sie selber verwalten, aber wie hoch der Haushalt ist, das bestimmt der König.
Ja, das ist nicht mal der Haushalt, sondern das ist wirklich nur das Geld für die Wahlen. Also das Parlament hat keinen eigenen Haushalt.
Okay, ach so, okay.
Im Grunde wird alles, was im Parlament bezahlt wird, was auch gar nicht so viel ist, weil der einzige Parlamentarier bekommt kein Geld, aber alles, was bezahlt wird, jeder, der da Geld bekommt, bekommt das Geld halt nicht vom Parlament, weil das Parlament hat kein Geld, sondern der bekommt das Geld immer vom König.
Wird dann schon an der kurzen Leine gehalten.
Mhm. Das ist auch einer der größeren Punkte, die momentan vom Parlament kritisiert werden. Also es gibt einige Parteien, die dann da doch stark gegen sind. Und also gerade die LVP, also die liberale Vereinigungspartei, möchte halt gerne die Demokratie stärken und will deswegen ein eigenes Budget fürs Parlament. Aber da müsste... Das Problem ist halt, dass bei jedem Gesetz, also ich sag mal, das Parlament schlägt halt Gesetze vor. Der König ist der einzige Souverän, so der das dann verabschieden kann. Das heißt, die können natürlich fordern erstmal, was sie wollen. Wenn der König sagt nö, dann ist nö. Hm. Wo der König aber keinen Einfluss drauf hat, ist, wie das Parlament im Inneren gestaltet ist. Also so diese, ich sag mal, interne Autonomie des Parlaments. Also es kann sich selber Regeln geben. Die einzige Voraussetzung da ist, dass diese Regeln halt demokratisch sein müssen. Das hat den einfachen Grund, dass der König halt kein Gegenkönig zu sich haben möchte. So, ne, dass sich da jetzt nicht irgendwie so eine kleine Nebenmonarchie herausbilden darf oder so.
Da ist er dann schon bedacht drauf, dass er seine Position hält.
Genau. Dann hat das Parlament noch, ich sag mal, eine Kontrollfunktion, nämlich gibt es ja neben dem König auch noch Gerichte. Also der König ist natürlich immer noch der oberste Richter, ne? Wenn er ein Urteil spricht, dann ist das so. Aber das Parlament hat das Recht, wenn irgendein anderer Richter jetzt ein Urteil spricht und das Parlament ist damit nicht einverstanden, hat das Parlament das Recht, dieses Urteil vom König immer anzufechten. Und dann kann der König das letztendlich entscheiden, was dann dabei rauskommt.
Aber die letzte Entscheidung liegt bei ihm.
Genau. Aber so, das Parlament hat es jetzt auch schon öfter mal geschafft, den König dann auf irgendwelche internen Regeln dann festzunageln. Also der König ist schon meistens gut darauf bedacht, dass er, ich sag mal, Gesetze, die dann auch einmal verabschiedet sind, Gesetze und Regeln, dass er sich auch wohl einhält, weil das auch dann doch wichtig ist für den inneren Zusammenhalt des Landes. Weil, ne, das, wie gesagt, das Land droht eigentlich immer so ein bisschen sich dann doch wieder in drei Teile zu zerstückeln oder zumindest mal in zwei. Und deswegen hält er sich schon an Absprachen, wenn er sie einmal getroffen hat. Also meistens, ne? Er hat wirklich ein Problem damit. Es würde wirklich für Probleme sorgen. Aber sag mal, dieses, geltende Recht, ja, wo er einmal zugestimmt hat, wo er natürlich auch jederzeit sagen könnte, nö, ist nicht mehr so, aber das geltende Recht, daran hält er sich meistens.
Weil dann doch vielleicht Angst hätte, dass die anderen Kräfte zu stark werden, wenn er zu erratisch agiert.
Genau. Ja, da geht es auch einfach um die Akzeptanz des Parlaments, weil das hat für ihn halt immer noch das ist für ihn ja immer noch ein Legitimationswerkzeug für einzelne Sachen, die er denn gerne hat und die er gerne durchsetzen möchte, dass das einmal das Parlament jagt. Das ist jetzt momentan ein bisschen schwierig, weil so die königstreuen Parteien nicht so ganz krass die Mehrheit haben, aber diese Funktion hat das Parlament natürlich immer noch für ihn. Einfach die regional starken Adelsfamilien klein zu halten. Ja, was gibt's noch für Rechte? Genau, das Parlament hat auch noch hat auch noch ein Recht darüber, vom König informiert zu werden über die inneren Angelegenheiten des Reichs. Also nicht über Außenpolitisches oder so, aber über das Innere dürfen sie, haben sie grundsätzlich das Recht, informiert zu werden. Wobei der König dann nach und nach, also das ist so ein bisschen gang und gäbe, wenn das Parlament sagt, wir würden das gerne wissen, dann sagt der König nö, dann sagt das Parlament, das ist aber unser Recht, dann sagt der König, ja, dann ändern wir das Recht jetzt und da ist jetzt eine Ausnahmeregelung und dann ist das auch durch. Also das ist...
Da hat er dann schon ein paar Werkzeuge an der Hand, die wahrscheinlich in demokratischen Regime nicht oder demokratischen Regierungsformen nicht so zur Verfügung
demokratisches
stehen.
Demokratisches Regime ist gut, ja. Ja, genau. Also es ist halt keine Demokratie, sondern es ist eine demokratisch gestützte Monarchie. Das muss man schon so sehen. Das wird jetzt auch nicht angezweifelt irgendwie. Das betont der König auch immer, dass das Parlament halt eine Ergänzung ist. Ne, und er, also nach außen hin lobt er das auch immer. Ne, tolle Arbeit des Parlaments und gute Beratung auch, weil er ja so dann viel volksnäher ist und das Volk quasi über das Parlament dann befragen kann, ne, was es denn davon hält. Und dann kann er natürlich immer sagen, ja, das Parlament hat das gesagt und deswegen beuge ich mich einfach mal dem Willen des Volkes. Und hat damit immer ein gutes Argument auf seiner Seite, wenn das Parlament dann was will, was er gut findet.
Verstehe.
Genau, dann hat das Parlament noch ein Vorschlagsrecht bei 2 von 5 der obersten Richter. Also um ganz kurz ins Gerichtssystem hier abzudriften, ne, wir haben halt verschiedene Gerichte und es gibt halt das oberste Gericht, da sitzen halt 5 Richter drin. 3 davon werden vom König direkt ernannt. Also im Grunde werden alle vom König direkt ernannt, aber bei zwei davon darf halt das Parlament einen Vorschlag machen, der bis jetzt auch meistens angenommen wurde, muss man dazu sagen. Wo was vielleicht auch daran liegt, dass sich das Parlament selten getraut hat, jemand so ganz königsfeindliches da vorzuschlagen.
Das muss dann schon immer auf oder Zustimmung stoßen.
Genau. Aber wie gesagt, allein durch diese Öffentlichkeitsfunktion, und das ist das schärfste Schwert des Parlaments, muss man schon sagen, das ist jetzt kein komplett zahnloser Tiger. Also auch wenn das formal, wie man jetzt auch, glaube ich, so mitbekommen hat, also im Grunde so gut wie keine Rechte hat, ja, dann ist es trotzdem immer noch so, dass ja die Öffentlichkeit sehr viel Einfluss generieren können. Und das merkt man zum Beispiel auch an, ich sag mal, am letzten Recht des Parlaments, nämlich wenn der König gegen die Rechte des Parlaments verletzt, zum Beispiel wenn er jetzt irgendwie bestimmen würde, wie sich das Parlament selber strukturiert, ne? Also wie das Parlament selber sich jetzt gestaltet, worauf der König eigentlich keinen Einfluss hat, also was er nicht darf, dann kann das Parlament vor das oberste Gericht gehen und irgendwie hoffen, dass die 2 Richter, die sie vorgeschlagen haben, mit einem der anderen 3 Richter, die direkt vom König kommen, irgendwie sich zusammentun und dann doch fürs Parlament entscheiden.
Und einen überzeugen quasi von den anderen.
Genau, ne, dann stimmt das Gericht halt offiziell, ja, stimmt halt ab und bestimmt dann, ob der König Recht hat oder das Parlament. Wenn jetzt das Parlament Recht bekommt und der König rechtswidrig gehandelt hat, dann hat der König immer noch die Möglichkeit, das Gesetz zu ändern und dann wieder zu tun, was er will. Aber er muss halt das Gesetz ändern. Also es ist so ein bisschen, ja, viele tun das so als formalen, reine Formalität ab. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen wichtig, weil er dann einmal auch öffentlich dokumentieren muss, okay, ne, da bin ich jetzt gegen und da ändere ich jetzt auch erst einmal das Gesetz. Weil das so ein bisschen zeigt, also das ist dann einfach eine andere Botschaft auch nach außen, anstatt einfach jetzt mal klammheimlich irgendwie was durchzusetzen, ohne was halt gegen das Gesetz spricht oder das Gesetz wirklich zu ändern. Das ist halt eine andere Aktion irgendwie.
Das heißt, er muss dann schon drauf achten, was er tut, weil er öffentlich beobachtet wird.
Ja, also genau. Also im Grunde ist es ein reines, ist das ein Öffentlichkeitsding. Ne? Er kann sich nach außen halt nicht als völlig willkürlich oder so präsentieren, weil dann glaubt ihm halt nachher auch irgendwann keiner mehr. Also das würde halt seine Legitimation stark gefährden.
Verständlich.
Und hast du bis da noch irgendwelche Fragen irgendwie?
Wie sind denn jetzt die Beziehungen zu den Nachbarreichen mittlerweile? Also hat sich das beruhigt oder wie geht man denn jetzt mit den neuen Nachbarn um aktuell?
Ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel, sagen wir, Medissos anguckt, ne, Medissos ist noch das Land, mit dem wir noch so am besten klarkommen, einfach weil die sehr stark immer noch auf Handel konzentriert sind, wir auch ihnen jetzt nicht zu starke Steuern oder so abverlangen, dafür, dass sie ihre Waren durch unser Land fahren können und deswegen sind die mit uns jetzt eigentlich ziemlich zufrieden und wären auch immer so ein Garant dafür, wenn es zum Krieg kommen würde, dass sie alles dafür tun, dass der Krieg möglichst verhindert wird, weil sie das einfach nicht riskieren wollen. Dann haben wir aber gleichzeitig noch ein Problem. Na, nehmen wir jetzt wieder das Kronreich oder auch die politische Weite. Also das sind die beiden östlichsten Länder. Die sehen im Grunde immer noch, was ja vorher schon das Problem war, die sehen immer noch dass die Vereinigten Grenzreiche als Westlinge an, während von Midos, aber auch zum Beispiel von Ramnaid, das ist ein weiteres Grenzland, Grenzreich, was sehr ja, südlich ist, also es grenzt im Grunde an die südliche auch Ecke vom ja, von den Vereinigten Grenzreichen, die halten halt die Vereinigten Grenzreiche für Ostlinge immer noch, was ja auch so damals immer die Legitimation für die Kriege und die Überfälle waren, weil das man nimmt ja halt nicht ernst. Und das zieht sich immer noch durch. Gerade in der Bevölkerung wird das nicht ganz wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie sich das Land irgendwie verändert hat oder so, sondern die einen, ne, der Westen sagt ja, das sind doch Ostlinge, der Osten sagt, das sind doch Westlinge und sind da immer noch sehr kritisch. Dadurch, dass das Land aber insgesamt einfach eine unglaublich wichtige Position hat, weil, wie gesagt, ne, da geht fast der Großteil des Handels durch zwischen Osten und Westen. Ne, also klar, man könnte jetzt noch irgendwie so einen kleinen Bogen über Friesen machen und dann kurz da ne, mit dem Schiff eben über die Meerenge setzen und ja, dann über den Norden, also über Friesen und Frostmark, das dann irgendwie weiterliefern, die Produkte, aber das ist halt ein Riesenumweg. Und deswegen stellen sich die meisten Länder, auch wenn es echt immer noch viele Konflikte gibt, gerade in der Bevölkerung so, aber zumindest die Herrscher der meisten Länder stellen sich recht gut mit den Vereinigten Grenzreichen, weil es einfach jetzt in den letzten Jahren ein unglaublich mächtiges Reich geworden ist. Und auch dadurch, dass wir zum Beispiel sehr stark auf die universitäre Forschung setzen, also ne, wir haben die einzig nennenswerte Universität, die wahrscheinlich auf dem ganzen Kontinent, zumindest soweit ich weiß, haben wir auch einfach, so was Forschung und Entwicklung angeht, jetzt so viele und so weit von den anderen zum Teil auch entfernt. Gerade wenn man sich Länder wie die Palästinensische Weite anguckt, wo ja noch sehr viele Stämme und kleinere Völker leben und das irgendwie keine so ganz große Staatsstruktur gibt, dass die nicht mehr auf die Idee kommen würden, uns jetzt hier irgendwie zu überfallen oder so.
Okay, das heißt, das ist schon, ja, also die Position, die die Grenzreiche jetzt haben, die Vereinigten Grenzreiche, ist schon eine sehr stabile und machtvolle.
Genau, ja. Eins, ne, durch die Lage, da zeigt sich auch wieder vom ersten König Dornschild so das Geschick, weil er halt Matanien mit reingeholt hat, was im Grunde halt der Punkt war, der das alles so wichtig gemacht hat. Ne? Also nur dadurch, dass sie die komplette Grenze jetzt durchziehen, also die ganze komplette Grenze zwischen Ost und West kontrollieren, weil das einfach alles deren Staatsgebiet ist, haben sie jetzt diese Macht.
Wirklich faszinierend. Also was ich bei dir alles lerne, das ist so nochmal ein ganz anderer Blick auf, ja, sowohl diese Stadt als auch das Reich, in dem sie liegt.
Ja, ich finde das aber wichtig. Also wir wollen ja noch weitere solche Folgen, glaube ich, machen und wollen ja dann bei einem der nächsten Mal so ein bisschen auf die aktuelle Politik kommen. Und da ist es halt wichtig, das zu verstehen, ne? Dass man so ein bisschen weiß, okay, in welchen Regionen ist jetzt welche politische Strömung aktiv oder am stärksten, ne? Und welchen historischen Hintergrund hat das? Weil man halt einfach so jetzt so die Gegenwart auch nicht verstehen kann, wenn man nicht so ein bisschen auf die Vergangenheit guckt.
Und das haben sie, das haben jetzt die Würmer wieder alles aufgenommen, was wir erzählt haben?
Ja, das ist das Geile an dieser Technologie. Ich finde das total toll, weil das sind jetzt Sachen, ne, die, ich sag mal, das, die gebildeten Leute, die sich dann auch mal das ein oder andere Buch leisten können oder ein gute Hauslehrer irgendwie haben, die wissen sowas. Aber ich glaube, der normale Bürger oder auch der normale Bewohner, weil wie gesagt, das ist halt jetzt rein rechtlich zumindest noch ein Unterschied, der wird es halt nicht unbedingt wissen. Und durch diese Ohrwürmer oder diese Ohrwurmsendung kann das im Grunde jeder sich jetzt anhören und weiß dann Bescheid.
Toll. Toll, toll, toll. Also ich bin auch sehr gespannt, was du da noch produzierst, weil wo ich jetzt nicht zu Gast war, das würde ich mir dann tatsächlich auch schon gerne mal vormerken zu hören.
Ja, einfach einen Ohrwurm mieten und dann bist du dabei.
Das mache ich.
Okay, ich glaube, dann beenden wir es am besten auch für diese, für heute hier, oder? Ist noch irgendwas?
Ja, darf ich dich gleich noch zum Essen einladen?
Wenn du so fragst, da kann ich ja nicht Nein sagen.
das war jetzt wirklich auch für mich wieder eine sehr interessante Stunde. Und ja, ich glaube, ich zeige mich da erkenntlich mit einem Besuch im Violettenhof. Lass uns doch da hingehen und ich lade dich gern noch ein.
Ja, das klingt doch gut. Kurz für die, für unsere Zuhörenden. Genau, wir planen jetzt wahrscheinlich öfter mal so eine Folge, eine Ohrwurm-Sendung, wo wir jetzt zusammen miteinander reden, wo ich dann also von meinen anderen Interviews so ein bisschen abweiche und so ein bisschen über, ja, zum Beispiel Politik reden. Ich glaube, du wolltest auch noch was über Midos mal erzählen, ne?
Ja, da kann ich auch noch ein bisschen berichten und vielleicht auch, wie es inzwischen bei mir in der Werkstatt und meinem Marionetten-Hobby weitergegangen ist.
Ja, gut, das klingt doch gut. Das heißt, rechnet damit noch ein bisschen was von Mika Leger zu hören hier. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke für das Gespräch, Mika. Und
danke dir.
Dann hören wir uns bald wieder.
Bis bald.
Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Folge war nicht zu anstrengend. Vielen Dank an Martin vom Staatsbürgerkunde-Podcast dafür, dass er diesmal wieder die Rolle von Mika Leger übernommen hat. Schreibt mir gerne Feedback, wie ihr dieses Format findet. Ihr erreicht mich per Mail über afaldra@rap.de oder über Facebook, Instagram und Twitter. Einfach nach Afaldra suchen. Da ich auch immer noch Gäste suche, könnt ihr euch auch gerne melden, wenn ihr eine Folge mitmachen wollt oder allgemein Kritik und Feedback zu einer Folge habt. Und natürlich freue ich mich auch immer über Rezensionen, zum Beispiel bei iTunes. Diese lese ich auch gerne vor und damit fange ich jetzt mal an, weil Afaldra hat die erste 5-Sterne iTunes-Rezension bekommen. Der User xlevysrf schreibt, finde euer Projekt mega geil, macht weiter so. Kurz und knackig, 5 Sterne, vielen Dank. Ich freue mich auch über weitere Rezensionen und werde die dann auch vorlesen. Bis in 2 Wochen, ciao.